Letzten Sonntag haben wir mit unserer Predigtserie über den Hebräerbrief begonnen. Und alle von euch, die die Einstiegspredigt von Kollege Andreas Klaus verpasst haben, ich rate euch dringend, das auf der Webseite der BMG nachzuholen, damit ihr nicht hinten dran bleibt mit dem Stoff. Er hat uns nämlich einen sehr guten Einstieg in den Brief gegeben und einen richtig guten Überblick gegeben. Hat die zentralen Themen hat er überblicksmäßig gebracht und dann die ersten Kapitel auch zusammengefasst. Und diese Themen sind Jesus, sie haben immer mit Jesus zu tun, der die Vollendung ist mit dem neuen Bund, den er eingeläutet hat, von dem, was im alten Bund oft nur schemenhaft angedeutet war. Und durch alle diese Predigten, die schon waren oder jetzt sind oder noch kommen, und durch den ganzen Brief zieht sich diese zentrale Aussage: steht fest im Glauben, haltet fest an der Hoffnung. Ich glaube, ihr habt das auch gemerkt heute, der ganze Gottesdienst war schon damit bestimmt, und ich bin so bewegt davon, dass als wir vor einem Dreivierteljahr gesagt haben, wir wollen da eine Predigtserie dazu machen, haben wir nicht gewusst, was diese Woche alles passieren wird, und es passt so gut zusammen. Ihr werdet das, glaube ich, auch noch selbst dann während der Predigt merken. Außerdem haben wir ja am kommenden Mittwoch in unserem Bibelleseplan starten wir dann damit als Gruppe, alle die mitmachen, ich hoffe, dass sich vielleicht jetzt noch ein paar einklinken, den Hebräerbrief zu lesen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil ich kann nicht auf alle Bibelverse heute eingehen, sonst würden wir alle einschlafen, von der Länge her auch. Das müssen wir ein bisschen verteilen. Und das ist richtig gut, das nochmal durchzukauen im Detail. Kommenden Mittwoch geht's los, Hebräerbrief. Steig ein, wenn du noch nicht dabei bist oder wenn du hinten dran bist im Plan, nur Mut zur Lücke. Jetzt ist der Moment, um wieder die Lücke hinter sich zu lassen und aufzuschließen. Es ist einfach viel besser, als ganze Gruppe gemeinsam an einem Thema dran zu sein, als alleine unterwegs zu sein. Und heute haben wir auch wieder einiges vor. Wir schauen uns heute den Bereich von Kapitel 4 ab Vers 14 an bis Kapitel 7, also relativ großer Bereich auch, wo Jesus als der bessere Hohepriester beschrieben wird, der uns den Zugang zu Gottes Gegenwart ermöglicht hat. Und wir gehen in diese Verheißung, die wir letzten Sonntag schon ganz kurz angerissen haben, in die Ruhe Gottes einzugehen. Da gehen wir tiefer rein heute. Und zum Schluss bin ich gespannt, ob ihr das auch so erleben werdet. Ich finde, so dieser dritte Punkt, der bringt beide diese ersten Punkte zusammen. Zumindest ist das das Ziel. Vor gut zwei Wochen haben die Juden ihr höchstes Fest gefeiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Yom Kippur, das Versöhnungsfest, so heißt das. Und das ist das einzige Fest, wo damals, als noch der Tempel stand, der Hohepriester in den Tempel gegangen ist und auf die Bundeslade im Allerheiligsten, also das ist der einzige Fest, wo er in das Allerheiligste hinter diesen Vorhang gegangen ist, wo die Bundeslade steht, und das Blut von einem Stier und von einem Bock auf den Sühnedeckel der Bundeslade gesprengt hat, um Sühne oder Vergebung für die Schuld des Volkes zu erwirken, vor Gott, vor die Gegenwart Gottes getreten. Wir können das nachlesen in 3. Mose 16. Und das Volk hatte dabei eigentlich die Aufgabe, seine Seele vor Gott zu demütigen. In 3. Mose 23 lesen wir da diese Aufforderung dazu. Und vielleicht können wir uns einfach mal vorstellen, versetzen wir uns zurück 2000 Jahre oder mehr. Wir sind Teil von diesem Volk und wir stehen jetzt da auf diesem Platz, wo der Hohepriester die Treppen hochgeht und er wird gleich reingehen und hinter den Vorhang gehen. Mehrmals wird er hinter den Vorhang gehen, weil das eine richtige Zeremonie ist. Und wir machen uns jetzt so unsere Gedanken. Wir versuchen, unsere Seele vor Gott zu demütigen. Wir wissen ganz, ich weiß ganz genau, als Teil dieses Volkes, ich werde nie Zugang haben hinter diesen Vorhang. Nur der Hohepriester darf das. Und Gott ist absolut heilig. Und vielleicht denkst du dann an die Sünden, an das Versagen des vergangenen Jahres. Und du weißt, du bist angewiesen auf diesen Hohepriester als Vermittler zwischen Gott und dir. Und du hoffst, dass da alles klappt. Und fragst dich vielleicht auch dabei, das Ganze jedes Jahr zu machen, ist doch irgendwie so ein Kreislauf des Versagens und des Opferns und der Vergebung dann wieder und dann wieder des Sündigens und so weiter. Gibt's da kein Entkommen daraus? Gibt's da kein Entkommen daraus? Ist doch irgendwas am Anfang der Tora, ist doch irgendwas versprochen gewesen von einem, der da kommt. Und hier sind wir heute jetzt wieder in der Gegenwart. Wir haben den Hebräerbrief, wir haben die Bibel. Und wir können lesen in Kapitel 4, Vers 14, das ist nämlich genau der erste Vers. Wir haben einen großen Hohepriester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Hohepriester heißt eigentlich großer Priester. Also was hier steht, ist eigentlich, wir haben einen großen, großen Priester mit einer doppelten Steigerung und soll einfach deutlich machen, diesen Hohepriester kann man mit nichts anderes vergleichen. Der irdische Hohepriester hat nur den Vorhang des irdischen Tempels durchschritten, aber Jesus hat die Himmel durchschritten. Er ist sozusagen vorgedrungen bis zu diesem himmlischen Tempel und ist dort in das Allerheiligste vor Gott getreten. Das Opfer, das der irdische Hohepriester gebracht hat, konnte nicht wirklich Sünden vergeben. Es war deswegen auch nur eine Vorausschattung auf das eine perfekte Opfer, was nur einmal gebracht werden musste durch Jesus, der ohne Sünde war. In Hebräer 7 können wir das nachlesen, Vers 26 bis 27. Der irdische Hohepriester ist irgendwann gestorben, aber das Priestertum von Jesus ist ewig. Das wird auch sehr ausführlich in Hebräer 7 in diesem Vergleich gebracht, wo Jesus als ein Hohepriester nach der Weise Melchisedeks beschrieben wird, der keinen Vater, keinen bekannten Vater, keine bekannte Mutter hat und somit ohne Anfang und ohne Ende ist und ein Hinweis auf den ewigen Hohepriester ist. Das könnt ihr dann nachlesen. Der irdische Hohepriester konnte nicht mit jedem Menschen mitfühlen. Das war ihm gar nicht möglich als normaler Mensch. Aber Jesus kann das. Das steht da im nächsten Vers, in Vers 15. Der irdische Hohepriester konnte uns nicht diesen Zugang zu Gott bringen oder öffnen, aber Jesus konnte das. Und der Schreiber betont dann, wie viel das eigentlich mit uns zu tun hat in Vers 16, zwei Verse weiter. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Also das ist jetzt eine richtige Aufforderung an uns alle, das ist nicht optional, so wie er das hier schreibt. Er schreibt es nicht so, dass es jetzt nice to have wäre, sondern wir lesen ja auch im Alten Testament, und Jesus hat das zitiert, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes gesprochen wird. 5. Mose 8, Vers 3. Ist dir bewusst, dass der Zugang zu Gott frei ist für dich persönlich? Und was für ein Privileg das eigentlich ist. Wenn wir jetzt hier jemanden hätten, der eine Zeitreise von vor 2000 Jahren heute gemacht hätte und hier wäre, ich glaube, das wäre fast eine komplette Überforderung. Nicht nur wegen unserer Gesellschaft und Kultur, sondern ein Jude, für den war das damals ganz klar, ich habe keinen Zugang. Ich habe keinen Zugang. Das muss der Hohepriester machen und ich werde nie erfahren, was da eigentlich so genau stattfindet und was da noch alles passiert im Allerheiligsten. Und wir haben diesen Zugang. Mit welcher Haltung trittst du vor Gott? Und erwartest du, dass Gott dir antwortet, wenn du ihm deine Probleme hinlegst oder deine Themen, deine Herausforderungen ausbreitest? Erwartest du, dass er dir antwortet? Lass uns es einüben, wirklich im Alltag. Lass uns das in den Gruppen, wo wir sind, einüben, in den Hauskreisen. Wir möchten da als Gemeinde auch wachsen in den nächsten Monaten, dass wir sagen, unsere Hauskreise sollen ein Trainingsumfeld sein, auf Gott zu hören. Manche machen das vielleicht schon sehr stark. Ich weiß es nicht genau. Andere sind vielleicht noch ganz am Anfang, aber lasst uns darin wachsen. Und wir haben eine konkrete Gelegenheit am 6. November. Viele von euch wissen das schon und haben sich schon angemeldet. Kommt Tanya Harris hier in die BMG und wird einen Vortragsabend machen zu dem Thema auf Gottes Stimme hören. Und herzliche Einladung, da dabei zu sein. Ich glaube, die Frau hat richtig was dazu zu sagen. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Punkt. Letzten Sonntag haben wir von dieser Verheißung gehört, in Gottes Ruhe einzugehen. Von der insbesondere auch in Kapitel 4 gesprochen wird im Hebräerbrief. Und interessanterweise erwähnt Gott das auch bei diesem Fest Yom Kippur in 3. Mose 23, Vers 32. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Also das ist genau diese Aufforderung, seine Seele vor Gott zu demütigen. Und das in einem Zusammenhang mit diesem Konzept von dem biblischen Sabbat. Was heißt das eigentlich? Das ist nur eine von ganz vielen Parallelen zwischen dieser Verheißung, in Gottes Ruhe einzugehen, und anderen Stellen in der Bibel. Dieses Motiv des Sabbats oder des Ruhetags, einer von sieben Tagen als Ruhetag, zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel von vorne bis hinten durch. Und es beginnt wirklich bei der Schöpfung von Anfang an, als Gott am siebten Tag von seinen schöpferischen Werken ruht. Er ist immer noch aktiv, das heißt nicht Passivität, sondern er begleitet seine Schöpfung und erhält seine Schöpfung. Und doch wird hier davon gesprochen, er ruht von seinen Werken. Und das ist ein Vorbild für uns, dass wir das nachmachen, weil das ein Teil davon ist, das umzusetzen. Im Hebräerbrief werden wir auch dazu aufgefordert, uns zu bemühen, eifrig in diese Ruhe Gottes einzugehen. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, einmal in der Woche auch Zeit zu haben, dass unsere Seele bei Gott Ruhe finden kann. Und dann die Bedeutung für Abraham und Israel war es, einerseits hatten sie diesen Auftrag, den, ganz klar das Gebot, das, den Sabbat zu halten. Und auf der anderen Seite gab es aber auch dieses Landversprechen. Hier gibt es ein paar Bibelstellen dazu, die könnt ihr vielleicht eine Folie zum Abfotografieren und daheim nochmal nachschlagen. Wir werden ein paar von diesen Stellen vielleicht noch lesen, aber nicht alle. Dieses Landversprechen, wo Gott ihnen versprochen hat, Ruhe von ihren Feinden zu bekommen. Und wir wissen alle, das hat nicht ganz geklappt. Beim ersten Versuch haben sie durch Unglauben, mussten sie dann eine Ehrenrunde drehen, 40 Jahre in der Wüste. Und auch später, als Josua dann mit dem Volk in das Land rein ist, hat es nicht geklappt, vollständige Ruhe von den Feinden zu bekommen, sondern das ist, und dann argumentiert der Schreiber des Hebräerbriefes sehr, sehr viel und er springt eigentlich, ihr seht, über alle diese verschiedenen Zeitpunkte spricht der Schreiber des Hebräerbriefes, da kann man schnell mal durcheinander kommen und vielleicht würdet ihr auch den einen oder anderen Vers dann an zwei Stellen setzen. Ich gebe euch das einfach nur als Startpunkt mit, dann könnt ihr da weiter kauen zu diesem Thema, wenn ihr das möchtet. Aber es gibt eine zukünftige Ruhe. Das ist eine Schlussfolgerung daraus, weil das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Und dann kommt er auf die zukünftige Ruhe, die wir auch mit vielleicht dem neuen Jerusalem oder mit dem Himmel manchmal in Verbindung bringen. Und darüber redet er auch. Wo wir eine ewige Ruhe erleben werden in Gottes Gegenwart. Und auch hier würde ich das nicht mit einer Tatenlosigkeit verwechseln. Schließlich war ja auch Gott nicht tatenlos seit dem siebten Tag, der immer noch nicht beendet ist. Und seitdem er alles erschaffen hat. Ein paar Bibelverse dazu auch, um da genau in diese Fragestellung reinzugehen. Ich glaube, wir werden sehr aktiv sein, wenn wir bei Gott sind. Und dann Jesus als der Ruhebringer schlechthin. Da möchte ich jetzt einen Vers herausgreifen. Matthäus 11, 28 bis 30, eigentlich so der klassische Vers, wo diese Verheißung, dass Jesus uns auch heute diese Ruhe geben kann oder dass wir Anteil haben können an dieser Ruhe. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Das sagt Jesus höchstpersönlich. Und ein Joch ist einfach ein hölzernes Gestell, das dazu da ist, dass zwei oder mehr Zugtiere verbunden werden und in die gleiche Richtung gehen. Also hier spricht Jesus selbst davon, dass er uns einlädt, mit ihm zusammen in die gleiche Richtung zu gehen. Dass wir uns einspannen lassen in seine Sache. Und natürlich ist das seine Richtung. Das ist nicht unsere Richtung, in die er mitgeht, sondern wenn wir wirklich Ruhe finden wollen, das macht er auch an anderen Stellen deutlich, dann geht es darum, dass wir in seine Richtung mit ihm zusammen gehen. Aber dann, wenn wir das tun, dann ergreifen wir diese Verheißung. Und er sagt, das ist ganz leicht. Lass es uns also nicht komplizierter machen, als es ist. Jede Erweckung hat damit begonnen, dass Menschen vor Gottes Thron getreten sind, dass Menschen überhaupt diese Zeit sich genommen haben Und da kommt auch die Umsetzung. Die Zeit muss man erstmal haben für Gott. Die Becke hat es ganz am Anfang richtig gut gebracht. So, haben wir überhaupt Zeit? Und das hat viel mit diesem Ruhetag zu tun. Ich glaube nicht, dass wir da eine Liste von Dingen, die man jetzt an seinem persönlichen Sabbat, das muss auch nicht der Samstag unbedingt sein, tun und lassen darf. Es geht darum, das ist für jeden Menschen auch ein bisschen anders, dass unsere Seele oder unser Herz Ruhe finden kann bei Gott in dieser Zeit. Darum geht es. Das kann auch in Gemeinschaft stattfinden, das kann bei einer Wanderung stattfinden oder bei einem Ausflug. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also jede Erweckung hat damit begonnen, dass Menschen vor Gottes Thron getreten sind, dann von ihm gehört haben, was er zu sagen hat für ihr Leben. Dazu gehört natürlich auch ein gemeinschaftlicher und ausführlicher Prüfprozess, was jetzt nicht heute unser Thema ist, aber das ist unheimlich wichtig. Und dann mit diesem Reden Gottes übereingestimmt haben und dann geduldig und gehorsam Schritte gegangen sind in diese Richtung, von dem, was sie verstanden haben als Gottes Reden, auch wenn dann Widerstände da waren. Das kann man in der Geschichte wirklich zeigen, in der Erweckungsgeschichte, dass das so passiert ist. Und natürlich gibt es noch viele andere Faktoren, das ist alles kein Automatismus, aber dieses Prinzip ist zunächst mal nicht kompliziert. Kennst du vielleicht das Gefühl der inneren Ruhe und dieses inneren Friedens, wenn du genau weißt, ich mache jetzt gerade das Richtige? Ich habe es verstanden, dass das meine Aufgabe ist. Bei uns als Familie war das so, als wir aus der Pfalz umgezogen sind, her ins Schwabenland, viel ins Ungewisse gezogen. Wir wollten das eigentlich alle gar nicht machen. Aber wir hatten Gott gebeten, dass er uns eine ganz eindeutige Entscheidung gibt. Und wir haben dafür gebetet und ich habe dann hier nur Zusagen bekommen, was Beruf, also Stellen betrifft, wo ich anfangen hätte können zu arbeiten. Und dort, wo wir zu Hause waren und eigentlich nicht weg wollten, waren nur Absagen da. Und dann haben wir nach einer gewissen Zeit haben wir gesagt, ja, wir nehmen das an und haben dann auch Frieden darüber gehabt. Das muss man jetzt nicht, das ist unsere Geschichte gewesen. Ich kann jetzt auch nach 9 Jahren kann ich sagen, es war Gottes Reden. Das war richtig. Vielleicht bist du gerade in manchen oder in einem Entscheidungsprozess drin und du fragst dich, ja, wie redet Gott? Ich glaube, da lohnt es sich, auch mit vielen anderen Christen drüber zu reden, die dich kennen und die dich lieben und die Weisheit auch in dein Leben hineinsprechen können. Die haben manchmal dann, gerade wenn wir selbst verwirrt sind, haben die nochmal einen anderen Blick darauf. Aber diese innere Ruhe, auch in Entscheidungsprozessen und wenn Gott redet, die gehört einfach, die hat Gott uns verheißen, die ist Teil von dieser Verheißung, versteht ihr? Wir haben überhaupt keinen Grund, diese Verheißung in Gottes Ruhe einzugehen, anzuzweifeln. Und das lesen wir jetzt in Kapitel 6. Das ist eben ganz, ganz zentral wichtig, dem Schreiber des Hebräerbriefes. Deshalb hat Gott sich mit einem Eid verbürgt. Und überlegt mal, Gott hat es nicht gereicht, einfach nur ein Versprechen zu geben, sondern an dieser Stelle und an manchen wenigen Stellen in der Bibel macht Gott das, dass er sagt, jetzt kommt noch ein Eid zusätzlich dazu. Er wollte denen, die das versprochene Erbe erhalten, ganz klar zeigen, dass sein Wille unumstößlich ist. Diese beiden unumstößlichen Tatsachen, also einmal das Versprechen, die Verheißung selbst und dann der Eid Gottes. Diese beiden unumstößlichen Tatsachen, bei denen Gott unmöglich lügen kann, sollen uns ermutigen und stärken. Wir haben unsere Zuflucht darin gesucht, an der Hoffnung festzuhalten, die uns in Aussicht gestellt ist. Wow. Also eine doppelte Absicherung haben wir für unsere Zukunft. Einmal durch das Versprechen und noch einmal durch den Eid, den Gott abgelegt hat. Diese Bestätigung durch zwei Zeugen ist auch ganz tief im hebräischen Denken verwurzelt. Und die Vorstellung, dass Gott lügt, ist einfach undenkbar. Und die größte Unsicherheit bei der Erfüllung dieser Verheißung liegt eigentlich in der Frage, ob wir uns daran festklammern und sie festhalten oder nicht. Auch darüber schreibt er dann in diesem Kapitel. Und deswegen fordert er uns immer wieder dazu auf, daran festzuhalten. Und da wird er wirklich nicht müde. Wir Christen haben die besten Gründe für einen hoffnungsvollen Blick auf unser Leben und auch auf unsere Umgebung. Das hat nichts mit Naivität oder Wegschauen zu tun, sondern wir haben diese Perspektive, dass Gott nochmal über allem drüber steht. Und deswegen haben wir Hoffnung. Wir müssen nicht wegschauen von dem Leid in dieser Welt und von dem Krieg und von der Not, sondern wir können es aushalten, weil wir diese Perspektive der Hoffnung haben, weil wir diese Verheißung kennen, dass Gott alles zurechtbringen wird und uns auch in seine Ruhe hineinführen wird und viele Menschen noch dazu rufen möchte. Ich habe als Kind, vielleicht ganz kleine witzige Anekdote, hat irgendjemand mal in einer Predigt gesagt, wir sind eine GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und ich habe damals nicht gewusst, was eine GmbH ist. Und ich dachte dann jahrelang, eine GmbH ist eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Da habe ich irgendwann später gemerkt, Moment, das hat ja auch noch eine andere Bedeutung. Genau. Wir kommen jetzt langsam in die Schlusskurve von der Predigt und ich habe jetzt mal diesen dritten Punkt genannt. Vielleicht kannst du zur nächsten Folie gehen. Jesus, der Anker unserer Seele. Ich möchte jetzt einfach die nächsten beiden Verse von denen, die wir vorher gelesen haben, noch lesen und das ist jetzt auch die letzte Folie. Und was mich daran so begeistert ist, ich wollte eigentlich alles unterstreichen und fett markieren bei diesem Vers, weil es wie so eine Zusammenfassung der ganzen Predigt ist. Ich lese einfach mal vor. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Also es ist wie so eine Zusammenfassung. Jesus hat uns diesen Zugang geschaffen und jetzt haben wir diese feste Hoffnung und sie ist aber nicht einfach nur kognitiv da, sondern sie ist für unsere Seele ein Anker. Unsere Seele ist ganz oft auf das Körperliche ausgerichtet, auf das natürliche, irdische. Aber die Seele kann sich auch auf das Geistliche ausrichten, auf diese Hoffnung, die wir haben. Und das kann uns einen unheimlichen Halt geben. Vielleicht können wir uns, manchen hilft das auch, sich so Bilder vorzustellen. Vielleicht können wir uns einfach mal versuchen, ein Bild vorzustellen von einem Seil, das auf der einen Seite fest mit einem Anker verbunden ist und bis in den Himmel hineinreicht, in das Allerheiligste von dem Tempel im Himmel. Und dieses Seil ist unzerreißbar, egal wie stürmisch es ist. Du sitzt in deinem Lebensboot. Wir haben viele Lieder jetzt auch von Stürmen geredet und dass Jesus durch die Stürme hindurch da ist. Und deine Aufgabe ist es, dieses Seil festzuhalten. Ja? Das Seil für deine Seele als Anker. Und Jesus hat dir diese Verbindung gegeben. Und du kannst vielleicht manchmal so ein bisschen kommunizieren über dieses Seil, über Morsezeichen oder wie auch immer. Aber es gibt eine Verbindung, und egal wie stürmisch es ist, du weißt, du wirst ankommen in diesem sicheren Hafen. Dieses Seil ist deine Garantie, dass du es immer weißt. Halte dich daran fest. Und vielleicht können wir jetzt einfach gemeinsam aufstehen und das auch vor Gott festmachen. Und vielleicht kann jeder, lasst uns einfach, wenn es euch möglich ist, gemeinsam aufstehen. Dann können wir Gott fragen, was er jetzt auch in deine Situation, in meine Situation hineinsprechen möchte. Lass uns die Augen schließen und jetzt vor Gott treten. Willst du in Gottes Ruhe eingehen? Hast du dieses Zuhause oder diesen Anker für deine Seele schon gefunden? Oder weißt du, dass da noch was fehlt? Wenn das so ist, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf die beiden Beter, die auch nach dem Gottesdienst noch zur Verfügung stehen. Und da kannst du das festmachen. Kannst du dich auch einklinken und Zugriff auf dieses Seil bekommen. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Heiliger Geist, du bist jetzt da. Danke für deine Gegenwart. Und Jesus, danke, dass du uns diesen Zugang zu Gott, zum Thron Gottes geöffnet hast. Wir treten jetzt voller Zuversicht vor deinen Thron und wir erwarten, dass du jetzt sprichst. Ich möchte dich bitten, zeige du jedem Einzelnen ganz klar, ob wir mit unserer Seele schon fest bei dir verankert sind. Zeige uns, ob da vielleicht noch andere Seile sind, die in andere Richtungen zerren. Vielleicht gibt es da falsche Sicherheiten, an die wir uns klammern. Vielleicht die Sicherheit Geld. Oder vielleicht gibt es die Sicherheit Anerkennung von anderen. Oder vielleicht Gesundheit oder Schönheit. Sprich du jetzt. Und ich lade jeden ein, wenn du das möchtest, vielleicht eine kleine symbolische Handlung zu machen. Und diese Handlung kann sein, dass du deine beiden Hände nach oben streckst, so als würdest du dich festhalten an diesem Seil. An dem richtigen Seil, was bis ins Allerheiligste geht. danke, Herr, dass wir von dir empfangen dürfen. Vielleicht kannst du jetzt deine Hände weiter nach oben gestreckt lassen und so empfangend öffnen und mit deiner dankbaren Haltung das, was Jesus dir jetzt gezeigt hat oder zu dir gesprochen hat, annehmen. Danke, Jesus, dass du der mitfühlende Hohepriester bist. Was kein Mensch nachempfinden kann, das fühlst du mit. Und danke, dass du uns nicht antreibst, sondern dass unser rastloses Herz bei dir ruhig werden darf. Danke, dass du uns deine Verheißung garantierst. Danke, dass wir heute schon Anteil haben dürfen an deiner Ruhe. Und danke, dass du uns Hoffnung schenkst. Und Herr, wir proklamieren über Leonberg und über allen Orten um Leonberg herum deine Hoffnung. Du hast noch etwas Gutes vor mit dieser Region und mit den Menschen, die hier leben. Und Herr, wir möchten im Glauben ergreifen, dass du noch viele Menschen hier zu dir ziehen möchtest und ein neues Zuhause für ihre Seelen schon vorbereitet hast. Amen.